So volle Hörsäle bin ich gar nicht gewohnt. So, also ihr interessiert euch jetzt für Dane, für TLSA, DKIM, für ganz viele SABK, Sicherheitsabkürzungen. So, ich bin der Stefan. Ich habe mal in meiner Freizeit ein kleines Projekt umgesetzt, den Cryptomain Manager. Das ist ein Projekt, das hauptsächlich aus Python 2 Code besteht. Und ich will euch jetzt zeigen, wie man jetzt Web-E-Mail sicherer macht, ein bisschen Phishing-Schutz einbaut, dass man auch einen Spam-Schutz hat im entsprechenden E-Mail-Verkehr und das Ganze dann mit entsprechender Krypto, mit Schlüsseln, die dann automatisch erneuert werden, was ja ein häufiges Problem ist, dass dann einfach mal Zeiten ablaufen, Endtermine. So, schauen wir mal an, was ich so an Folien mitgebracht habe. Ich bin selber ganz überrascht. Viele Schritte, erstmal meine Motivation, warum ich das gemacht habe. Ein paar Grundlagen, möglichst einfach erklärt, hoffe ich. Also wenn irgendwelche Fragen, Probleme sind, einfach mal reinfragen zwischendurch. Dann, wie habe ich mein Projekt umgesetzt? Wie nutzt man dieses Programm? Und am Ende zeige ich noch so ein paar Details zur Implementierung. Ich gebe dann auch vielleicht noch einen kurzen Ausblick und dann können wir mal drüber diskutieren. Ja, wer hat sich denn schon mal damit beschäftigt oder hat er schon mal Probleme in dem Bereich TLS, TLSA oder sowas? Ja, da kannst du bitte kurz sagen, was du für ein Problem hattest oder was du damit gemacht hattest?
Naja, Setup ist halt ziemlich kompliziert. Also einzurichten, dass du für eine Domain alle, also DKIM und SPDF einzurichten für Domains ist ziemlich ätzend.
Okay, also nochmals für den Stream. Es ging darum, es ist also schon eine Sache, die verwendet wird in der Praxis und es ist wohl ziemlich komplex und man kann viele Fehler machen. So, was wollen wir jetzt eigentlich umsetzen? Wir wollen eine Web-App machen, also eine Webseite mit dynamischem Inhalt, beispielsweise vielleicht eine Groupware. Das ist eine häufige Sache, oder auch Webmail. Dann gehört natürlich auch E-Mail dazu, ein E-Mail-Server, vielleicht wollen wir noch eine Mailingliste haben. Also viele Sachen, die nach außen hin kommunizieren, wo auch Verschlüsselung dazugehört. Und das S steht für Sicherheit, wie bei IoT. So, jetzt geht es aber dann ans Eingemachte, wir fangen an. Wir wissen ja, man muss ein paar Sachen installieren, vielleicht einen Postfix oder Dovecode für E-Mail, vielleicht noch ein SPMD als Spamfilter. Und dann kommen natürlich diese vielen anderen Sicherheitsdinge dazu, dass man da irgendwelche Zertifikate braucht. Und da gibt es viele Abkürzungen wie SOA, DNSSEC und HTTPS und HSTS und SAV und TLSA und noch vieles andere mehr. Und eigentlich hat man dann gar keine Lust mehr, weil das einfach so viele offene Enden sind. Man findet einfach nichts, was das irgendwie verknüpft. Also bisher fand man nichts. So. Der Traum ist natürlich dann, es ist so, man ruft dann die Web-Oberfläche auf im Browser und nun steht da schön Secure Connection. Und wenn man natürlich damit anfängt und das erste Mal sowas ausprobiert, sieht das dann eher so aus, dass es dann eben doch nicht so funktioniert, wie man das eigentlich wollte. Und dann liest man eben Manuals und Forenbeiträge und ganz viel auf Stack Overflow und was auch immer. Und fängt das mal wieder bei den Grundlagen an. So, die Grundlagen sind eben, wir haben ein SSL-Zertifikat und was soll das eigentlich machen? Soll vor Phishing schützen, also das ist an eine Domain gebunden und wenn die Domain und das Zertifikat übereinstimmen, dann ist es authenticated, ist es als sicher bewertet. Es soll die Integrität sicherstellen, also es darf nicht irgendwie ein Man in the Middle sein, irgendein Knoten, der jetzt die Verbindung abfängt und irgendwas verändert in der Website oder irgendwas ausliest, also auch Schutz vor Spionage, Schutz der Privatsphäre soll das ermöglichen. Und es hat einen Ablaufzeitpunkt, wenn man einfach sagt, ja, so ein privater Schlüssel, so ein geheimer Schlüssel, der könnte ja mal an die Öffentlichkeit gelangen, dann reduzieren wir einfach eine Laufzeiten, dann muss man den Schlüssel immer erneuern und selbst wenn der mal in die Öffentlichkeit gelangt oder allgemein in falsche Hände gerät, ist man sich halt sicher, ja, wenn das jetzt abgelaufen ist, dann ist es eh vorbei, dann ist der eh nicht mehr gültig. Das ließ sich bisher schon umsetzen, diese Erneuerung, da gab es den Certbot, aber jetzt kommen natürlich noch einige Sachen dazu, die in letzter Zeit als Standard diskutiert und veröffentlicht wurden, das sogenannte DANE, DNS-Based Authentication of Named Entities. So, was ist denn das jetzt? Wir erweitern das, wir versuchen die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen. Das Zertifikat ist ja erstmal eine Datei. Da ist ein öffentlicher Schlüssel drin, da steht drin, für welche Domain das gültig ist, vielleicht der Aussteller, der für den es ausgestellt wurde. Und da machen wir jetzt einen kryptografischen Hash, eine Prüfsumme und tragen die mit ins DSS ein, mit zu den Records, die eben dahin zeigen auf diesen Dienst. Damit können wir sicherstellen, ja, derjenige, der den Zugang zum DNS hat und da eben die Adresse festlegen kann, auf die diese URL zeigt, der trägt natürlich auch diesen Hashwert da drin ein. Und selbst wenn an irgendeiner Stelle, man muss jetzt eigentlich sagen, diese Stelle ist jetzt da, wo die Sicherheit liegt, dieses DNS. So, selbst wenn jetzt Zertifikate falsch ausgestellt wurden, also wenn jemand anders, also wenn ich zum Beispiel ein Zertifikat bekomme, das für google.de ausgestellt ist, dann kann ich ja immer noch nicht in das DNS für google.de den richtigen TLSA-Rekord eintragen. Da müsste ich das ja auch noch knacken, wenn ich da irgendwie hinkomme. Das ist also schon mal viel schwerer, sowas zu hacken. Das verknüpft also das DNS mit dem Zertifikat. Was heißt das auch noch? Theoretisch brauchen wir nicht mehr diese klassischen CAs, sondern wir könnten das theoretisch selbst signieren, weil wir ja den TLSA-Rekord haben. Bisher geht das noch nicht, also es wird dann trotzdem vom Browser als ungültig erkannt, aber es könnte zukünftig sein, dass es auch so unterstützt wird. Dann gab es noch eine Neuerung zur Sicherheit. Und zwar gibt es ja unterschiedliche Certificate Authorities, also Vereinigungen, die Zertifikate ausstellen dürfen. Und wenn es da 100 gibt, dann nutze ich die ja nicht alle. Ich habe ja nur eine, die ich jetzt haben möchte. Dann trage ich in mein DNS diesen CAA-Rekord ein, Certification Authority Authorization, dass ich sage, nur diese eine CA darf überhaupt dafür ausstellen und dann darf auch keine andere dafür ausstellen. Und wenn ihr das trotzdem macht, dann ist das nicht zulässig. So, das externe Display macht wieder Schwierigkeiten hier mit Power Management, aber das kriegen wir noch hin. So, dann geht es weiter. Okay, das TLSA ist zwar eine feine Sache, aber was ist denn, wenn jetzt auf dem Weg vom DNS, vom Registrar zum Endnutzer irgendein falscher TLSA-Rekord eingefügt wurde? Kann ja passieren auf irgendeinem Weg. Also da ist ein Cache dazwischen vom eigentlichen Internetanbieter, vielleicht noch von einem lokalen Netzwerk und später. Das müssen wir ja noch irgendwie ausschließen. Und dann ist es gut, wenn man die gesamte Zone mit einer gültigen digitalen Unterschrift unterschreiben kann. Dann erkennt man, wenn da jetzt ein Fehler drin ist, also wenn ein zusätzlicher Rekord drin ist, der da nicht hingehört. Und das macht DNSSEC, Domain Name System Security Extension. DNSSEC hat auch noch einige Erweiterungen. Das erlaubt das auch, die Nicht-Existenz von Records zu zeigen. Und zwar kann das ja auch so gefälscht werden, dass man den TLSA-Rekord rauslässt oder alle TLSA-Rekords löscht und dann würde ja der Nutzer denken, ach, wenn da gar keine TLSA-Rekords veröffentlicht sind, dann wird das halt gar nicht genutzt. Das wird natürlich auch abgefangen durch entsprechende Ringsignaturen. So, wie läuft das jetzt ab, Schritt für Schritt? Wie kriegt man jetzt das Zertifikat und den TLSA-Rekord dahin? So, am Anfang tragen wir mal den CAA-Rekord ein, damit wir wissen, dieser CA darf mir ein Zertifikat ausstellen. So, dann sagen wir zur CA, gib mir mal ein Zertifikat. Die guckt nachher, der CAA-Rekord ist korrekt. Ich stelle mal ein Zertifikat aus. Jetzt hole ich mir das Zertifikat, trage das in meinen Webserver ein, rechne erstmal den Hash-Wert aus, diesen TLSA-Rekord, veröffentliche den. Das ist dann alles DNSSEC geschützt. Dann kann ich, wenn ich mit dem Client die Webseite zum Beispiel aufrufe, sehen, ja, die ist jetzt gesichert mit TLS, da wird das Zertifikat verwendet und dann prüft der Client nochmal, ist denn jetzt auch der TLSA-Rekord dazugehörig? Ja, der stimmt, ist alles okay. DNSSEC muss natürlich auch funktionieren, dass wirklich alles lückenlos abgesichert ist. Jetzt kann man natürlich diese ganzen Denkweisen, das Ganze kryptografisch abzusichern, auch auf andere Dienste übertragen, zum Beispiel auf E-Mail. Angenommen, wir haben jetzt bei der normalen Post einen Brief. Dann haben wir ja so eine Briefmarke da drauf, wir haben eine Absenderadresse drauf, wir haben eine Empfängeradresse drauf, dann wird die eingeworfen, wird gestempelt und dann ist zumindest sicher gewesen, ja, die Post hat das angenommen, das wird dann auch richtig zugestellt über den Postdienstleister. Ob jetzt der Absender korrekt ist, ist bei einem normalen Brief nicht unbedingt überprüfbar. Bei DKIM ist es aber zumindest sichergestellt, dass die Domain des Postausgangsservers korrekt ist. Denn das ist so ein Problem, womit Spam-Server eben gefälschte E-Mails schicken konnten. Die konnten eben angeben, ich bin von gmail.com, haben das als Absender in die E-Mail-Adresse reingeschrieben und haben aber von einem komplett anderen Server gesendet. Das ist jetzt nicht mehr möglich durch diese kryptografische Sicherung. Da gehören aber noch einige andere Sachen dazu. Früher, also das ist auch jetzt noch funktionsfähig, dieses Sender Policy Framework. Es könnte sein, dass man unter der Abkürzung eine ältere Bezeichnung dafür findet. Weiß die jemand? Ich habe sie mir auch nicht gemerkt, aber man findet die. Da steht schon mal drin, ja, was wird denn eigentlich verwendet? Darf der Server denn überhaupt was senden? Kann man denn von der Domain überhaupt was erwarten? ADSP ist noch etwas älter. Dann gibt es jetzt dieses DMARC, Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Das soll SPF und ADSP ablösen. Es ist natürlich sinnvoll, das andere trotzdem zu veröffentlichen, weil man weiß ja nie, ob der Empfänger-E-Mail-Server jetzt das Alte noch braucht, vielleicht das Neue noch gar nicht unterstützt. Da gibt es eben bei DMARC noch ein paar Erweiterungen, dass ein Report ausgesendet wird, ob das jetzt korrekt war oder ob jetzt irgendein Problem aufgetreten ist. Es gibt noch sogenannte SRV-Records, die sind nur dazu da, zu zeigen, gibt es da einen bestimmten Service, wie zum Beispiel HTTP, SMTP, alles was zu E-Mail, Web oder weitere Dinge gehört. So, schauen wir uns diese ganze DKIM-Geschichte an. Welche Schritte finden da jetzt statt? Also wir haben den MUA, den Mail User Agent, zum Beispiel den Thunderbird. Wir wollen eine E-Mail schicken, kontaktieren daher den MTA, Mail Transfer Agent, den sogenannten Postfix, also der sogenannte Postausgangsserver, so heißt das dann im im E-Mail-Programm eingetragen. Dieser signiert dann die ausgehende E-Mail mit diesem DKIM-Schlüssel. Der nächste E-Mail-Server nimmt diese signierte E-Mail dann entgegen und schaut wieder im DNS nach, ob das gültig ist. Also da gibt es einen Public Key im DNS und signiert ist es ja mit einem Private Key. Damit kann ich dann am Ende prüfen, ist das korrekt, matchen die beiden Keys. Und wenn das korrekt ist, dann kann man sagen, ja, das ist der Mail-Server, der für diese Domain, die im DNS steht, auch was versenden darf. So, und dann geht es eben weiter. Der Spam-Filter des Empfängers sagt natürlich dann, ja, sollte eigentlich ganz okay sein. Dann kriegt es der Nutzer eben nicht im Spam-Verdacht, sondern dann in der richtigen Inbox und kann die E-Mail auch mal lesen. So, was sind jetzt aber die ganzen Schritte, die wir jetzt machen müssen, um diese Schlüssel, die ja einen Ablaufzeitpunkt haben, zu erneuern? Also am liebsten hätten wir jetzt ein Steuerprogramm, was in der Mitte liegt und alle eine Konfiguration einliest und daraus die ganzen einzelnen Komponenten steuert. Dieses Programm sollte von der CA ein neues Zertifikat anfordern. Es soll auch diese TLSA-Schlüssel, die TLSA-Prüfsummen, TLSA sind keine Schlüssel, sondern das sind Hashwerte, berechnen und in den DNS-Server in der Zone veröffentlichen, die DKIM-Schlüssel auch da veröffentlichen und diese den entsprechenden Serverkomponenten zur Verfügung stellen, dass sie diese auch nutzen, um diese Verbindung herzustellen oder um diese ausgehenden Mails zu signieren. So, das ist eben das Schöne, wenn man so eine zentrale Konfiguration hat, kann es auch nicht passieren, dass das irgendwie inkonsistent ist. Dann kann man sich sicher sein, so nahezu sicher sein, dass das Ganze funktioniert. Man hat so eine Art Infrastructure as a Service. Infrastructure as Code, nennen wir es mal. Wir haben einmal eine Konfiguration und die beschreibt eben alle Komponenten, also welche Zertifikate von welcher CA. Welcher Server bekommt welches Zertifikat? Welches DNS bekommt was? Es gibt eben einen Codeblock, der das alles miteinander verbindet. So, wir müssen jetzt aber sicherstellen, dass es da keine Ausfallzeiten dazwischen gibt. Denn wenn wir das ändern, wenn wir irgendwas tauschen, könnte man ja davon ausgehen, dass es das mal so 5 Minuten oder so, wenn es gerade erneuert wird, das nicht funktioniert, man da nicht zugreifen kann. Oder dass irgendwo ein Negativ-Caching-Intervall ist, dass es einen Zwischenspeicher gibt, der dann sagt, okay, das wird nur jede Stunde geupdatet, da brauche ich nicht neu nachfragen. Dann könnte es sein, man kann eine Stunde lang nicht auf den Dienst drauf zugreifen. Das sollte nicht passieren. Also gehen wir da lieber mal in 3 Schritten vor. Wir erzeugen erstmal das neue Zertifikat, machen aber noch nichts damit. Berechnen nur erstmal diesen TLSA-Rekord und veröffentlichen den schon mal. Und jetzt können wir auch davon ausgehen, nach einiger Zeit sickert der schon überall hindurch, durch alle Caches. Genauso machen wir das auch für den DKIM-Schlüssel. Machen das auch mit dem Rekord, veröffentlichen den schon mal. Wenn es dann wirklich überall angekommen ist, geht der Rollover-Schritt los. Das heißt, das neue Zertifikat wird jetzt vom Server angenommen, sodass alle zukünftigen TLS-Verbindungen mit dem neuen Zertifikat erfolgen. Genauso ist es mit dem DKIM-Schlüssel, also dann werden auch alle E-Mails damit signiert. Wenn jetzt natürlich nachgeprüft wird auf Empfängerseite, kann man sich sicher gehen, das ist da, die ganzen Records sind da. Und jetzt können wir auch den nächsten Schritt vollziehen, und können alles, was alt ist, was sowieso nirgends mehr verwendet wird, auch löschen mit ein bisschen Zeitverzögerung. So, da habe ich mein Projekt, das ist ein Python-Projekt, folgendermaßen strukturiert. Mir ging es eben darum, dass es wartbar ist, dass es weiter verwendet werden kann, dass man Ergänzungen hinzufügen kann, eine Art Plugin-Struktur hat. Da gibt es diesen Modules-Ordner. Es gibt den eigentlichen Programmkern und es gibt eine State-Verwaltung. Die State-Verwaltung, das hat wieder mit diesen drei Schritten zu tun. Also wenn ich beispielsweise diese Zertifikate generiere, dann muss ich natürlich auch zwischenspeichern, wo die jetzt hingespeichert wurden, dass ich dann im nächsten Schritt, im Rollover-Schritt, das ja zum Server weiterleiten kann. Ich muss auch wissen, welcher State das gerade war, ob ich jetzt im Prepare-State war und dann Rollover kommt oder schon im Rollover war. Dann gibt es den Config-Händler, der liest unsere Konfigurationsdateien ein, in denen eben diese Gesamtstruktur definiert ist. So, schauen wir mal ein bisschen weiter rein. Schauen wir mal in den Modules-Ordner rein. Da gibt es ein paar Sachen, die einfach immer reingehören, wie Common, CDM ist die Abkürzung für Cryptomain Manager, das sind eben interne Sachen, die zu dem Basisprogramm dazugehören. Cert, da sind die ganzen Komponenten drin, die zur Erneuerung des Zertifikats dienen. DKIM macht nur DKIM, Schlüsselerneuerung und Überführung. Domain greift auf den DNS-Server zu und erneuert da die Records. Service, die dient dazu, diese einzelnen Server neu zu starten oder zu reloaden, dass sie das neue Schlüsselmaterial nutzen. DH-Parameter habe ich noch ergänzt. Es gibt ja die Diffie-Hellman-Parameter, die eben in der Kryptographie verwendet werden und auch erneuert werden müssen. Das habe ich noch hinzugefügt vor kurzem. So, schauen wir uns jetzt mal ein Teilmodul an, also zum Beispiel das Modul Domain. Da haben wir wieder ein Hauptteil, Main, ist da immer drin. Init ist klar, weil das ein Python-Modul ist, muss das immer mit drin sein. Dann gibt es den Config-Händler, das ist nur der Teil, der den Konfigurationsteil auswertet aus der Konfigurationsdatei und dann den sogenannten Händler, Händler DNS Uptools hier. Das ist jetzt der Modulteil, der auf die Komponente zugreift, dann tatsächlich die eigentliche Arbeit ausführt. Das kann also sein, man hat da mehrere Händler, weil es zum Beispiel unterschiedliche DNS-Server-Typen gibt oder unterschiedliche Typen und unterschiedliche Komponenten, die Zertifikate ausstellen könnte. Das gibt ja zum Beispiel auch bei Modul Cert die Möglichkeit geben, selbst signierte Zertifikate auszustellen oder von beispielsweise Let's Encrypt Zertifikate zu holen. Das wären dann zwei unterschiedliche Händler. Also zum Beispiel Händler Dehydrated für das Programm für Let's Encrypt und dann Händler Self-Signed für selbst signierte Zertifikate. Und den wähle ich natürlich dann aus, wenn ich das in der Konfigurationsdatei festlege. Es gibt eine Webseite dazu, das ist auf Deutsch beschrieben, wie man das Programm verwendet. Das werde ich noch ein bisschen ausbauen. Ihr findet die Vorlesungsfolien vermutlich sowieso online oder sucht einfach nach Cryptomain Manager, da wird's auch gibt es auch ein GitHub-Repository dazu. Da findet man alles. Man kann den auch über PIP mittlerweile installieren. Man braucht aber noch ein paar Abhängigkeiten wie OpenSSL. Ist aber auch alles da beschrieben. So, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Wie würden wir denn das machen, dass wir die entsprechenden Schritte durchgehen? Und zwar gibt es hier vier Unterbefehle, nenne ich es mal. Der Befehl Update, die dient nur dazu, nennen wir es jetzt mal statische Records einzutragen, also die IP-Adressen, dieses DMARC, SPF, also alles, was jetzt Konfigurationen sind und sich nicht regelmäßig updaten in der Zone. Dann gibt es diese drei Schritte, die eben Prepare, Rollover und Cleanup darstellen, die wir vorhin hatten. Also die wechseln dann wirklich die Zertifikate, die machen dann auch diese TLSA-Schlüssel, die DKIM-Schlüssel, legen die dann auch ab. So, schauen wir mal jetzt in so eine Konfigurationsdatei rein, was steht denn da drin? In unserer Credential-Konfigurationsdatei steht natürlich Nutzername und Passwort drin von dem DNS-Server. Hier habe ich erstmal nur einen Händler für Internetworks umgesetzt. Das ist ein Domain-Anbieter, ein Registrar, der eben alle möglichen Funktionen direkt über die API zur Verfügung stellt, also alle Einträge ändern, sogar neue Domains beantragen. Also das sollte wohl auch darüber gehen. Das habe ich als erstes implementiert. Schauen wir uns mal an, was es noch so an Einträgen gibt. Zum Beispiel zum Zertifikat. Also es gibt direkt einen Unterpunkt Cert. Da lege ich eben fest, welcher Händler soll das sein. Also was ist jetzt der, nennen wir es Treiber oder wie auch immer, um das Zertifikat zu erneuern. Und Dehydrated ist jetzt ein Programm, das ist für Let's Encrypt. Es gibt zwar auch den Certbot, aber ich habe mich hier für Dehydrated entschieden, weil ich ja die ganzen Erweiterungen selber implementiere, wie zum Beispiel die automatische Erneuerung. Da muss man noch ein paar Angaben dazu schreiben, zum Beispiel die Schlüssellänge oder wem das Zertifikat gehört. Man muss seine eigene E-Mail-Adresse hier angeben. Dann gehe ich weiter und sage, wie soll das Zertifikat heißen? Aber es gibt eben die Möglichkeit, mehrere Zertifikate auszustellen, die eine unterschiedliche Konfiguration haben. Zum Beispiel eine, die nur für Mail-Server ist, andere nur für Web-Server, weil ich da unterschiedliche Anforderungen habe. Und das kann ich eben hiermit festlegen. Ich kann nach dem Doppelpunkt dann einen Namen vergeben und kann dazu noch Einstellungen machen. So, und ich musste das auch nehmen. Es gibt so was Neues, das nennt sich OCSP. Das hängt mit dem Certificate Revocation zusammen. Und das ging beim Thunderbird nicht. Da hat er da Probleme, wenn so ein Zertifikat so einen OCSP-Eintrag hat. Da musste ich extra für E-Mail ein anderes Zertifikat nehmen als für Web. So, jetzt haben wir uns gemerkt, Main Cert ist unser Zertifikat, das wir verwenden wollen. Schauen wir weiter. DKIM wollen wir auch noch nehmen. SBMD ist so ein, nicht nur ein Spam-Filter, sondern auch was, was DKIM-Records prüft oder aber auch ausgehende E-Mails signieren kann. Da nehmen wir die Instanz, die Konfigurationsinstanz main-DKIM, die nennen wir einfach so. Und müssen dann eine Konfigurationsdatei festlegen, weil dieser DKIM-Rekord dann einen entsprechenden Namen hat und der muss in der Konfigurationsdatei vorgegeben werden. Aber das sind Standardeinstellungen hier, das sollte eigentlich immer so sein auf jeder Linux-Distribution, außer vielleicht bei NixOS. So, kommen wir zur Domain, wo es dann eigentlich zusammengeführt wird. Wir haben den Nutzer wieder angegeben, wo wir drauf zugreifen. Wir haben den Händler angegeben. Dann nehmen wir DNS-Up-Tools, das ist auch ein Modul, was ich geschrieben habe, und davon dass der Zugriff auf Internetworks. Wir legen die erste Domain fest, domain.example. Wir können den SOA-Rekord hier hinschreiben. Der wird in der Update-Phase, die man ja nur einmal ausführt, auch mit übertragen. Wir können zur nächsten Domain, sagen wir Subdomain, sub.domain.example, IP-Adressen festlegen, also es sind dann A-Records, oder können dann IPv6-Adressen auch hinzufügen, also man kann mit Plus ist gleich das hinzufügen. Auto nutzt ICANS-IP, um die automatisch herauszufinden, was jetzt die öffentliche IP ist, und damit kann ich da schon mal sicher gehen, dass ich da keinen Fehler mache. Ich soll vielleicht noch die MX-Records setzen für den Mail-Server, welcher dafür zuständig ist. Da kann ich die Priorität auch dahinter angeben, kann die auch überschreiben. Also ich habe mit dem, das Tool hat halt auch die Möglichkeit, das DNS abzufragen und zu schauen, was steht da drin, und kann das dann entsprechend überschreiben. da habe ich eben auch diese Interoperabilität, dass ich sage, ja, ich setze mir jetzt nur den MX40 und den MX30 verwalte ich über eine komplett andere Instanz, dann kommt sich das nicht in die Quere, obwohl ich auf der gleichen Zone arbeite. Den A-Record hatten wir schon, wie der gesetzt wird. Das heißt eben, mit ist gleich wird das hier hinten hinzugefügt und der Rest entfernt an A-Records in der Zone. Nur hinzufügen eben mit dem Plus, wie schon gesagt, da wird nichts weiter gelöscht. Bei den MX-Records ist es eben genauso, bloß dass ich halt als zusätzliche Auswahl die Priorität noch mit habe. Das heißt eben alle MX-Records ersetzen und diese Variante würde eben sagen, nur den MX40 ersetzen gegen die hier hinten. Das ist eben das Schöne, wenn ich auch über das gleiche Tool mit der gleichen Konfigurationsdatei diese statischen Inhalte mit konfiguriere, kann ich eben keine Inkonsistenz haben. Wenn ich damit würde nur diese Sachen konfigurieren wie TLSA-Records, die eben erneuert werden, dann könnte es mir halt mal passieren, da habe ich da eine Konfiguration und da eine Konfiguration und dann passt das halt nicht so zusammen. Bei den SRV-Records ist es genauso. Da kann ich auch diese Angabe durchführen. Ich habe das sind eben mehrere Unterpunkte. Man kann eben dann Service angeben, Protokoll, Port, Gewicht, Priorität und kann das entsprechend setzen. Zu den DMARC-Einträgen, das ist ja wie so eine Art Dictionary. Da habe ich es so gelöst, man kann eben mit Punkt einfach diese Untereinträge festlegen, also zum Beispiel Quarantäne, wenn da ein Fehler drin ist. Und Report, E-Mail-Adressen kann ich festlegen. Und noch vieles andere mehr. So, den DMARC-Rekord kann ich auch komplett ersetzen, indem ich das hier leer lasse dahinter. Da kann ich eben auch sicher gehen, dass da keine Untereinträge noch drin sind, die ich eigentlich nicht haben wollte. SOA ist auch ein bisschen speziell. Da gibt es Einträge, die man über die API nicht sieht, die man aber mit einem DNS-Query, mit einem NS-Lookup oder mit einem DIC sehen kann, aber man kann sie über die API setzen, das ist ein bisschen umständlicher gemacht, da wird eben das alles nochmal richtig abgerufen über DNS-Query. Da stehen Sachen drin wie primärer Name-Server, Seriennummer, Retry-Intervall, Negativ-Caching ist sehr wichtig, das ist ein Eintrag, der wurde immer mal geändert, da gibt es irgendwie eine, ich glaube das war früher eine minimale TTL oder sowas. Neuerdings wurde das auf Negativ-Caching-Intervall umbenannt und hat natürlich auch die Funktionen geändert. Und man darf einen SOA-Rekord eintragen in eine Domain. Start of Authority ist das, glaube ich. Bei SPF-Records ist das ein bisschen anders. Da haben wir mehrere Flags, die jetzt gesetzt werden können. Also zum Beispiel der zugehörige Mail-Server, der im MX-Record steht, darf nichts versenden oder die IP-Adresse, die hier drin steht in der Domain, die darf was versenden an E-Mails. Und diese Flex, die kann ich eben hinzufügen oder entfernen, also mit Minus kann ich sagen, also den MX jetzt nicht mehr beachten, und nur noch den A beachten. Wenn das MX-Flag gesetzt ist, heißt das ja, das gibt einen MX-Eintrag zu dieser Domain und dieser Server, der dahinter steht, der darf was versenden für diese Domain. Und, beziehungsweise auch diese Domain ist dann erlaubt als Add. Mit ADSP und CAA-Records gibt es die Möglichkeit, die folgendermaßen zu setzen. Bei CAA muss man noch diese Flex hinzufügen. Also zum Beispiel für das sind jetzt einfach mal ein paar Spaßeinträge. Für Let's Encrypt findet ihr das auch einfach, wenn ihr dann meine Domain queriert mit Dick beispielsweise. Man kann auch direkt Auto angeben, das ist halt das, was ich hier noch erweitert habe, weil ich ja schon weiß, dass ich ja speziell diese CA nutzen möchte, weil ich habe die ja schon über diesen Händler festgelegt. Dann ist ja auch klar, welcher Rekord dahin gehört. Am Ende habe ich zu diesem Domain-Eintrag den Teil, der das alles kombiniert, das sage ich, der TLSA-Rekord gehört hierher, zum Beispiel über TCP-Verbindung auf Port 443, also HTTPS, soll eben eine Absicherung über TLSA da sein. Und dann gebe ich einfach hier hinten an die sogenannten Flex. Das ist eben sowas wie, soll da jetzt ein SHA-256 oder SHA-512 Hashwert sein oder soll das gesamte Zertifikat da drin liegen? Ich gebe an, ja, das Zertifikat MainCert, was ich vorher festgelegt habe, ist dafür zuständig und MainDKIM ist für DKIM zuständig. Die TLSA-Records sind dann automatisch daraus berechnet. Im Prepare-Cycle erfolgt eben, wie schon gesagt, das Hinzufügen der TLSA- und DKIM-Records in der Domain. Zum Rollover passiert nichts im DNS, in so einem Cleanup werden die alten entfernt. Jetzt haben wir da eine ganze Menge Dateien drin, das kann man sich in Ruhe mal angucken. Also wir haben schon, wie schon gesagt, der Kern, der Config-Handler, State-Handler, die Module. Dann habe ich noch diesen Simple Locker Plus geschrieben, das habe ich nur dazu da, um das zu debuggen. Und das soll eben auch das Passwort zu Sternchen umwandeln. DNS-Up-Tools ist das Interface für INWX. Das soll dann auch noch andere APIs unterstützen. Dann haben wir noch was Wichtiges. Das arbeitet reaktiv. Wenn ich weiß, im Prepare-Cycle erzeuge ich ja das Zertifikat und ich erzeuge auch den TLSA-Record, den ich in der Domain veröffentliche, muss ich ja erst das Zertifikat erzeugen und dann den TLSA-Record daraus. Ich habe aber das Zertifikat erzeugen und TLSA in zwei unterschiedliche Module gegliedert. TLSA ist ja ein Teil der Domain, das Zertifikat ist ein Teil von Cert. Also muss ich natürlich eine Abhängigkeit definieren, das ist innerhalb der Module gemacht, dass eben das Domain-Modul sagt, TLSA ist abhängig von Zertifikat, dann wird das eben verschoben und später umgesetzt. Da geht es eben primär darum, das Ganze wartbarer zu machen. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komplizierter. Wenn man aber dann ein neues Modul schreibt, ist das einfacher. Da muss man nämlich an dem Rest nichts ändern. Da brauche ich nur in dem Modul sagen, das ist jetzt davon abhängig. Da haben wir wieder diese Teilkomponenten wie den Händler drin, den das Interface umsetzt. Config-Händler und das Dehydrated ist ein Shell-Skript, das ich auf GitHub gefunden habe. So, zum Simple Locker ist eigentlich nicht viel zu sagen. Da gibt es eben diese eine Komponente, die das Passwort unendlich macht. Die DNS-Up-Tools sind relativ umfangreich. Die haben nämlich auch das Lesen von DNS-Server drin. Die haben diese ganze Berechnung der einzelnen Records drin, also die DKIM und TLSA-Records. Da ist auch das Ausschließen, also das Löschen von entsprechenden Inhalten drin, dass ich eben ein Query setzen kann, ich sagen kann, ich möchte jetzt alle MX-Records mit einer Priorität 30 löschen für Domain X. So, jetzt gibt es wahrscheinlich sehr viele Fragen und jetzt eröffne ich die Diskussionsrunde. Ja, da hinten.
Zwei Fragen. Wiederhol die Frage dann gleich einfach.
Ich werde die Frage einfach wiederholen dann für den Stream.
Zum einen war das ein Kontakt, das ganze Ding ist statusbehaftet. Das heißt,
ja.
Sobald es unter dem Status, wie das mit dem Update ist, mit dem Rollover, mit dem
Ja. Die Frage war, warum muss ich jetzt irgendwie den Status da speichern und kann man das nicht aus dem Kontext erkennen? Ja, ich habe mich am Ende dazu entschieden, dass den Status direkt in der Datei abzuspeichern, aus einem ganz einfachen Grund. Man kann da genau sicher gehen, dass zuverlässig der nächste Schritt erreicht wird, weil aus dem Kontext heraus besteht eben das Risiko, dass es nicht vollständig ausgeführt wurde beispielsweise. Es könnte ja sein, dass das Zertifikat schon da ist, der TLSA-Rekord ist auch schon fertig, aber DKIM wurde noch nicht ausgeführt. Oder es hat jemand die Konfiguration zwischendurch geändert und dieser gespeicherte Status soll eben sicher gehen, dass das nicht sich komplett verklemmt.
Ja.
Genau, also die Frage ist, man kann ja den DNS komplett auslesen. Das mache ich auch für einige Records, also wie diese Geschichte mit, man kann ja die MX-Rekord mit Priorität 20 ersetzen oder ähnlichen. Aber für das Prepare, Rollover und Cleanup reicht das eben nicht aus, weil eben bei Rollover beispielsweise schon mal gar nichts geändert wird in dem DNS. Ich erzeuge ja bei Prepare die neuen Zertifikate und ergänze den TLSA-Rekord im DNS. So, jetzt weiß ich aber nicht, was sind denn jetzt eigentlich die alten und die neuen TLSA-Rekords? Ich habe ja die alten auch noch drin für das alte Zertifikat. So, im nächsten Schritt kommt das Rollover, wo das Zertifikat nur angewendet wird. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht aus dem DNS heraus, was jetzt das alte und das neue ist. Das sehe ich dann am Ende beim Cleanup, am Zertifikat selbst oder an diesen Einträgen, die ich dann entsprechend in der Statusdatei habe. Also man könnte das auch wieder anhand der Zertifikate auslesen, die eben beim Server untergebracht sind. Das ist möglich. Ich habe mich dann dazu entschieden, die ganzen Geschichten, die wirklich relevant sind, in dieser extra Datei unterzubringen, in diese Statusdatei, weil ich damit sicherstellen kann, dass es weitergeht. Falls ich jetzt zwischendurch eine Änderung mache, ein Zertifikat umbenenne, dann weiß ich ja auch nicht mehr, welche ich löschen muss beim nächsten. Also es kann dann immer irgendwas übrig bleiben. Und durch diese Zustandsspeicherung weiß ich wenigstens, dass das System, also der Crypto-Domain-Manager im richtigen Status ist. Ich kann die auch wieder löschen, die Datei, und dann fängt sie wieder ganz von vorne an mit Prepare. Okay, dann kann da natürlich immer noch irgendwo ein Zertifikat übrig bleiben, aber ich weiß dann zumindest, wenn diese drei Zyklen durch sind, ist alles korrekt. Ansonsten kann ich es nicht genau zurücklesen, bin ich jetzt im Rollover oder im Prepare oder ist da noch irgendwo anders was falsch. Das ist auch besonders schwer, wenn ich jetzt ein neues Modul hinzufüge, also von der Wartbarkeit her, weil dann muss ich ja wieder irgendeine Strategie finden, wo ich da meinen Zustand herfinde. Das merkt man relativ schnell, wenn man es dann erweitern will und das wartbar gestalten will, dass es da viele Ecken gibt, die dann einfach stören. Ja?
Eine zweite Frage hinterher. Hast du irgendwas implementiert, um Wildcard-Zertifikate von Let's Encrypt generieren zu können? Denn genau dafür sind ja DNS-Records notwendig, wo dann bestimmte Schlüssel von Let's Encrypt hinterlegt werden, damit ein Wildcard-Zertifikat.
Also die Frage, ob ein Wildcard-Zertifikat ausgestellt werden kann, damit müssten wir ausprobieren. Also das nutzt DNS 01 Authentication und ich weiß nicht, ob es dafür einen Wildcard-Record gibt oder wie es das macht. Das müssen wir einfach probieren. Also wenn Dehydrated das kann, dann würde es das auch können, würde ich vermuten.
Ja. Aber ich weiß, dass es halt aufwendig ist. Momentan ist viel manuelle Arbeit notwendig, um das mit
Also, ja, die. Genau, also der Automatismus ist ja auch der, ich lege ja da alle meine Domains fest, die ich da haben möchte, und dann ist es halt einfach ein SAN-Zertifikat und kein Wildcard-Zertifikat. Und wenn ich eine hinzufüge, füge ich halt zu dem SAN-Zertifikat auch gleich die richtige Domain hinzu. Das war der Sinn. Also ich wollte eben gar nicht erst auf Wildcard-Zertifikate ausweichen, so nach dem Sinne, ich weiß gar nicht so richtig, welche Domains mir gehören, ob ich da noch Subdomains habe, ich mache lieber gleich mal alles. Das wollte ich halt gleich damit verhindern, dass es eben möglichst einfach geht, da was hinzuzufügen. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Da war noch eine andere Frage.
Ja, diese ganzen Records, die du reinträgst, Dane oder DAA oder wie sie alle heißen, gehen ja alle davon aus, dass du DNSSEC im Einsatz hast. Zu dem ganzen Thema Zone Signing habe ich jetzt bei dir überhaupt nichts gesehen. Wie machst du das Thema Zone Signing, beziehungsweise an welcher Stelle passiert das?
Die Frage war, wie mache ich Zone Signing? Der Cryptomain Manager selber macht kein DNSSEC. Ich habe einfach nur vom DNS-Provider das DNSSEC verwendet. Aber wenn ich dann das DNSSEC selbst umsetze, weil ich meinen eigenen DNS-Server betreiben möchte, dann werde ich das natürlich noch implementieren.
Also ist Stand heute einfach nicht drin, du verlässt dich einfach auf das, was beim Provider da ist, ja?
Genau, also ich verlasse mich darauf, dass der Provider das macht. Ich habe quasi agil gearbeitet und nur das umgesetzt, was jetzt unbedingt notwendig war. Da ist noch eine Frage.
Ja, ich habe zwei. Du hast am Anfang gesagt, das ist in Python 2 geschrieben.
Ja.
Finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil Python 2 ja quasi tot ist. Ja. Gibt es da Pläne, das vielleicht umzusetzen oder zumindest kompatibel
zu machen? Okay, ist okay. Ja, die Frage war nach Python 2. Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Python 2 ist zwar tot, aber dieser Internetworks-Client zum Updaten der DNS-Records ist halt nur richtig mit Python 2 kompatibel. Wenn man es einfach mit Python 3 startet, läuft das auch alles problemlos. Also ich habe auch versucht, da keine Inkompatibilität einzubauen. Nur das Einzige, was halt nicht richtig funktioniert, ist dieser Internetworks-Client, der dann irgendwelche Warnings oder Errors spuckt. Und wenn der dann geupdatet ist, dann ist es auch einfach Python 3 kompatibel, aber der ist nicht von mir, also der ist direkt von Internetworks.
Das zweite wäre, das habe ich aber eben so ein bisschen schon rausgehört, also ich roll mein DNS selber mit meinen neuen, das ist gerade nicht wirklich drin, oder? Dass ich quasi also beim neuen, also ich denke mal, das hat nicht das gleiche Internet, das Interface wie jetzt.
Nee, die Frage war, kann ich Bind 9 updaten? Bei Bind 9 brauche ich natürlich Update-Schlüssel. Da ist es ein bisschen. Und das ist so, da braucht man einen RNDC-Key, Resource Name, irgendwas, Schlüssel, um Zonen hinzuzufügen. Und man braucht sogenannte TSIG-Schlüssel, um eine Zone zu updaten. TSIG ist ein symmetrisches Verfahren, Message Authentication basiert. Ich würde deshalb lieber SIG 0 empfehlen, also das ist ein asymmetrisches Verfahren, wo man den Public Key hinterlegt, ist noch nicht implementiert, aber es ist ja Open Source auf GitHub, dann einfach mal forken und Pull Request machen und dann ist das sicher auch drin.
Und, ich frage einfach mal hinterher.
Frag ruhig gleich, damit wir es aufgezeichnet haben.
Du definierst deine Sachen komplett in der Config-Datei. Ist es irgendwie vorgesehen im Workflow? Wahrscheinlich eher nicht, dass ich jetzt zum Beispiel meine Domain habe ich in beiden neuen, im ganz normalen File gespeichert, dass man das so ergänzt, quasi, dass man quasi trotzdem die beiden neuen Configs beibehält, aber den Rest in deinem sozusagen.
Okay, das Ziel, ja. Ob man die beiden neuen Configs beibehalten kann. Ja, du kannst den Update-Schritt ja weglassen. Der Crypto-Main-Manager macht ja nur das Prepare-Rollover und Clean-Up automatisch. Und dann hast du halt einfach deine Config der Domain und machst nur diese Sache.
Okay.
Das ist auch möglich. Das ist extra dafür gedacht, dass es ein bisschen flexibler ist. Weitere Fragen? Nicht der Fall? Okay. Dann sieht das Repo Starn watchen, forken, ergänzen und Pull-Requests sind herzlich willkommen.